Ich möchte uns noch einmal den Text der Jahreslosung vorlesen. Das ist heute dann auch der Predigttext. Und das steht im 1. Korintherbrief im Kapitel 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Seit Tagen habe ich einen Ohrwurm. Der geht so. Alles, alles soll in Liebe geschehen. Alles, alles sei in Liebe getan. Alles, alles sei in Liebe getan. Alles, alles sei in Liebe getan. Einige wissen es, ich bin über Silvester mit Freunden zusammen in Esens gewesen. Und weil wir uns alle aus dem Chor der Elberfelder Gemeinde in Wuppertal kennen, haben wir da auch einige Chorlieder miteinander gesungen. Eins davon konntet ihr letzten Sonntag schon hören, nämlich die alte Jahreslosung. Und dies war jetzt also ein Ausschnitt aus einer ganz poppigen Version der neuen Jahreslosung. Pop, das kommt von populär und heißt ganz einfach volkstümlich oder eingänglich, modern. Und eingänglich ist dieser Schlager auf jeden Fall. Man wird ihn gar nicht mehr los. Ich kann ihn so oft singen, wie ich will. Ich komme da nicht mehr von weg. Alles, alles soll in Liebe geschehen. Alles, alles soll in Liebe geschehen. Dabei fängt dieses Lied eigentlich mit einem großen Seufzer an. Ich weiß es schon jetzt. Der Tag wird nicht leicht und trotzdem gehe ich den Weg oder so ähnlich. Den Text habe ich nicht ganz behalten. Ich weiß es schon jetzt, der Tag wird nicht leicht, du liebe Zeit. Wenn so eine Jahreslosung, ein Lied zur Jahreslosung anfängt, ehrlich gesagt, wir haben in Esens schon ein bisschen gefrotzelt über diesen komischen Schlager, der trotzdem so eingängig ist. Ich weiß es schon jetzt, der Tag wird nicht leicht und dann werden etliche mühselige Aussichten auf einen tristen Alltag aufgezählt. Aber egal, was auch geschieht, alles, alles soll in Liebe geschehen. Alles, alles soll in Liebe geschehen. Geht's euch mittlerweile vielleicht selbst so, dass ihr den Eindruck habt, na ja, irgendwie verleiht diese Jahreslosung ja auch zum Widerspruch. Alles in Liebe, ist das nicht ein bisschen sehr hochgegriffen? Oder anders gefragt, ist das alltagstauglich, alles in Liebe? Liebe und 1. Korinther. Vielleicht klingelt da ja was bei einigen von euch. Liebe und 1. Korinther. Ach ja, das hohe Lied der Liebe aus 1. Korinther 13. Das kennt eigentlich jeder, der schon mal auf einer Hochzeit gewesen ist, denn das ist schließlich der beliebteste Hochzeitsbibeltext. Der wird bei fast jeder Hochzeit mindestens vorgelesen oder sogar gepredigt. Und vielleicht taucht in eurem Gedächtnis ja schon der eine oder andere Vers auf aus diesem hohen Lied der Liebe. Etwa dieser. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nur ein tönendes Erz, also ein Krachmacher. Oder der andere, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen und bläht sich nicht auf. Oder eben dieser, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wirklich, der Apostel Paulus redet in den höchsten Tönen von der Liebe. Er singt ein hohes Lied auf die Liebe. Sie ist das Wichtigste, das Erste, das Größte. Aber dieses hohe Lied, das wird von uns meistens eben nur bei Hochzeiten gesungen. Also dann, wenn die Liebe sowieso gefeiert wird, wenn sie auch sichtbar ist für alle, wenn die Stimmung so hoch ist, dass wir sogar so einen Satz durchgehen lassen, der auch im Hohen Lied der Liebe steht. Liebe erträgt alles, Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Hochzeit, das ist eben Hochzeit, hohe Zeit, da kann man sowas sagen. Aber im Alltag, da kommt einem das, glaube ich, nicht mehr so flüssig über die Lippen. Sie erträgt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Jetzt hat der Apostel Paulus überhaupt nicht an eine Hochzeit gedacht, als er sein hohes Lied der Liebe angestimmt hat. Er hat an die Gemeinde in Korinth gedacht. Und der Gedanke an die Gemeinde in Korinth, der war für Paulus nicht unbedingt ein Anlass zu ganz besonderer Freude. Die Korinther, die haben ihm schwer zu schaffen gemacht. Keine Gemeinde hat ihn so beschäftigt, auch im negativen Sinn, so beschäftigt wie diese Gemeinde. In Korinth, da musste Paulus richtig dicke theologische Bretter bohren. Diese enthusiastische und gleichzeitig auch immer wieder zerstrittene Gemeinde, die musste er auf den Boden des Glaubens zurückholen. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Christus. Das hat er ihnen geschrieben im ersten Korintherbrief. Und hier in Korinth, da hat Paulus um die Botschaft vom Kreuz gerungen. Er hat geschrieben, ich wollte unter euch nichts anderes wissen als Christus und sein Kreuz. Also mit anderen Worten, Enthusiasmus vergeht, das Kreuz besteht. In Korinth hat er darauf gepocht, dass die Gemeinde ein Leib ist und dass in diesem Leib, in diesem einen Leib, jedes Glied zählt und auf die anderen angewiesen ist. Ja, und dann hat er eben das hohe Lied der Liebe angestimmt für diese Gemeinde, weil er das klarstellen musste, dass alle Begabung, alle Glaubensüberzeugung, aller Enthusiasmus, aller Einsatz nichts wert sind ohne den Kern des christlichen Glaubens, die Liebe. Diese Gemeinde in Korinth selbst liebenswert zu finden, das war schon eine Leistung, die Paulus da gebracht hat. Denn diese Gemeinde, die konnte auch ätzen und kränken und unter die Gürtellinie schlagen. Und Paulus hat davon viel abgekriegt. Darum ist er eigentlich die beste Adresse für diese Frage. Wie ist das eigentlich mit der Liebe im Alltag? Unsere Jahreslosung stammt nicht aus 1. Korinther 13, also nicht aus dem Hohen Lied. Die Jahreslosung atmet auch nicht die Stimmung, die Hochstimmung dieses Liedes. Die Jahreslosung steht im 1. Korintherbrief in einem ganz geschäftigen Zusammenhang, also sozusagen mitten im Alltag des Gemeindelebens und des Aposteldienstes kommt sie vor. Sie gehört zu dem Abschnitt in dem Brief, der eigentlich in jedem Brief des Apostels vorkommt, nämlich zu den Ermahnungen und Schlussworten. Da schreibt Paulus immer am Schluss. Und da gibt er praktische Hinweise, da organisiert er, was noch zu klären ist in der Gemeinde. Er gibt zum Beispiel einen praktischen Hinweis auf die Kollektensammlung zugunsten der verarmten Gemeinde in Jerusalem. Und er sagt den Korinthern, an jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Dann kommt nämlich nicht mehr so viel dabei rum, will er sagen. Sammelt schon jetzt, organisiert das, was ihr da macht. Und Paulus macht Reisepläne und er bezieht in seine Pläne die korinthische Gemeinde mit ein. Er schreibt ihnen dann und dann will ich da und da sein und bei euch will ich dann überwintern und mich von euch ausrüsten lassen für die Weiterreise. Ganz selbstverständlich rechnet Paulus mit der Gastfreundschaft der Gemeinde. Paulus legt ein gutes Wort ein für Timotheus, der ebenfalls vorhat, die Gemeinde zu besuchen. Ganz offensichtlich befürchtet Paulus, dass der junge Timotheus in Korinth nicht richtig ernst genommen wird und dass er den rauen Umgangston in der Gemeinde nicht verkraftet. Darum schreibt er, Seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, dass ihn nur nicht jemand verachte. Und dann legt er auch noch ein Wort ein für den in Korinth ganz hoch angesehenen Apollos. Das war ein erfahrener Mitarbeiter. Man merkt so ein bisschen, dass Paulus eigentlich sauer ist auf den Apollos. Er schreibt: Ihr sollt wissen, dass ich ihn oft ermahnt habe, zu euch zu kommen. Aber es war durchaus nicht sein Wille. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen ist. Ja, da merkt man schon ein bisschen, es stört ihn selber, den Paulus, dass der Apollos noch nicht aufgetaucht ist in Korinth. Und Apollos ist auch sowas wie der große Konkurrent des Paulus in Korinth gewesen. Da gab es Leute in der Gemeinde, die gesagt haben, wir halten zu Apollos. Und andere auch, die sagten, wir halten zu Paulus. Aber es war eben so eine Spannung da. Trotzdem verwendet Paulus sich für ihn. Dann werden noch weitere Personen genannt, für deren Unterstützung Paulus wirbt oder für die er Respekt einfordert. Es folgen einige Grüße und kurze Nachrichten von Personen. Und mittendrin, in all diesem Geschäft, das Paulus zum Schluss des Briefes treibt, da steht der Satz: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und da wird deutlich, die Liebe, die gehört in den Alltag. Ja, über die Liebe kann man ein hohes Lied singen, natürlich, aber sie gehört in den Alltag, mitten rein ins Alltagsgeschäft. Liebe gehört in unsere praktischen Entscheidungen, nicht zuletzt in unseren Umgang mit Geld. Das zeigt sich an diesen Versen. Plant das, wie ihr euer Geld ausgebt. Denn Geld hat auch was mit Liebe zu tun. Geld hat was mit der Liebe zu Gott und zu seiner Kirche zu tun. Plant das, geht bewusst damit um. Und eure Zeitplanung, auch das ist eine Sache der Liebe. So wie Paulus seine Reisen plant, da geht es ja um nichts anderes als um Zeitplanung. Habt das im Blick. Zeit ist eine verantwortliche Sache. Geht mit Liebe damit um. Und dann gehört natürlich die Liebe in unsere Begegnungen und in unseren Umgang miteinander. Und Paulus hat dabei ganz offensichtlich vor allem den Umgang mit solchen Menschen zu tun, im Sinn, die zu einer anderen Generation gehören. Er setzt sich für den jungen Timotheus ein. Nehmt den ernst, macht ihm das Leben nicht schwer. Oder er setzt sich ein für den Apollos, über den er sich eigentlich ärgert, aber er setzt sich eben doch für ihn ein. Und zum Schluss gehört Liebe auch in unser Grüßen. Und Grüßen, das bedeutet ja, an wen denke ich? Wen habe ich im Sinn? Wem wünsche ich Gottes Segen? Und für wen setze ich mich auch im Gebet ein? Liebe ist Alltagssache. Liebe heißt nicht, alles wird mit Liebe zugekleistert. Das hat noch nie funktioniert. Das führt höchstens zu Erstickungsanfällen. Aber alles, auch im Alltag, wird an der Liebe gemessen. Die Liebe ist das Maß aller Dinge. Welche Liebe? Unsere Liebe? Ja, schon. Aber damit ist nicht unsere Sympathie oder unser Gefühl oder unsere Stimmung gemeint. Wenn die das Maß aller Dinge wären, das sähe schlecht aus. Wörtlich steht da in der griechischen Sprache des Neuen Testaments: All das Eure geschehe in Agape. Eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite steht das Eure. Das sind unsere Angelegenheiten, das ist unser Geschäft, unser Alltag. Das ist aber auch unsere Gereiztheit oder unsere kleine Geduld oder unsere Begabungen oder unsere fehlenden Begabungen, unser beschränkter Überblick. All das ist das Eure oder das Unsere. Und auf der anderen Seite steht die Agape. Und das ist das griechische Wort oder eins von drei griechischen Worten für Liebe. Und damit ist zuerst die Liebe Gottes gemeint, also sein großes Zuvorkommen, sein auf unsere Seite kommen in Jesus. In diese Liebe Gottes soll all das Unsere eingebettet sein. All das Eure geschehe in Agape. All das Unsere soll geprägt sein von der Liebe Gottes, soll regelrecht infiziert sein von dieser Liebe. Damit all das Eure, all das Unsere in Liebe geschieht, müssen wir uns nicht ständig in irgendeine Hochstimmung raufputschen. Das gelingt uns auch gar nicht. Sondern wir sollen uns immer wieder bewusst der Liebe Gottes aussetzen. Immer wieder aufnehmen, was Gott uns schenkt. Und dann an dieser Liebe Maß nehmen für unser eigenes Verhalten. Dann gelingt die Liebe auch im Alltag. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.